Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Der Mensch glaubt an alles Mögliche. Häufig diskutiert werden paranormale Phänomene, sowohl von jenen, die daran glauben, als auch von jenen, die diese anzweifeln. Woran das liegen könnte, werden wir heute vielleicht erfahren in dem Gespräch mit Professor Dr. Christine Mohr. Christine Mohr ist Professorin für kognitive Psychologie an der Universität Lausanne in der Schweiz. Das Gespräch führte Stefan Angene. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Okay, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Stefan Angene, ich bin von der GWUP und ich habe heute als Gast Frau Professorin Dr. Christine Mohr, Entschuldigung. Von der Universität Lausanne sind Sie und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, warum Menschen an ungewöhnliche Sachen, Paranormales zum Beispiel, glauben. Das ist ja Ihr Forschungsgebiet oder Teile Ihres Forschungsbereichs. Ja, vielleicht können Sie mal sagen, an was glauben denn Menschen zum Beispiel?
Die Menschen glauben an vieles. Also vieles, das vielleicht stimmt oder nicht stimmt. Ich denke, wir sind Menschen, die versuchen, die Umwelt und alles, was uns passiert, irgendwie zu erklären. Und wenn die Erklärungen nicht so einfach sind herbeizuführen, dann sucht man irgendwie eine Lösung. Und manchmal hat man halt Ideen, die irgendwie logisch klingen in dem Moment. Und dann bleibt man vielleicht auch dabei, weil man muss sich natürlich auch überlegen, dass wenn die Gedanken und die Aufmerksamkeit von solchen Fragen dann auch stark eingenommen sind, dann kann man sich vielleicht auf andere Sachen nicht konzentrieren. Also in der Psychologie, und ich bin Psychologin, sprechen wir auch von kognitiver Dissonanz, wenn wir einfach das Gefühl haben, da ist irgendwas und es beschäftigt mich und dann ist es ein Stress. Und wenn ich irgendwie eine Erklärung dafür habe und es irgendwie kategorisieren kann, dann geht der Stress weg. Und da sagen auch manche Leute eben, dass wenn man auch Ängste hat, wie das Universum sein kann, wie das sein kann, dass man existiert, also auch viele existenzielle Fragen hat, dass denn Erklärungen, wo für manche als paranormal eingeordnet werden, dann einfach für manche Leute auch sehr logisch klingt und damit auch eben leicht die Lebensfragen beantwortet werden können und damit auch auf die Seite wieder gelegt werden. Also es nimmt nicht so viel Kapazität vom Alltag ein.
Also wenn ich das jetzt dann so verstanden habe, dann wäre ein Faktor die Unsicherheit von Menschen, dass sie mehr Sicherheit erreichen wollen und dann jeden Strohhalm ergreifen als Erklärung, egal wie gut der durchdacht ist oder nicht. Und dann kann man zum Beispiel.
Ja, das ist wie manches erklären und andere Leute erklären es, dass, also da habe ich selber mehr drauf gearbeitet, weil ich mehr aus der Neuropsychologie komme. Also in 2000, mein Gott, ich krieg's schon gar nicht mehr genau zusammen, wenn ich angefangen habe, so schrecklich. 1998 habe ich meine Dissertation, also meine Doktorarbeit angefangen und habe mich interessiert für magisches Denken. Und inwiefern das mit der Hirnorganisation in Zusammenhang zu bringen ist. Also vor allen Dingen die linke und die rechte Hemisphäre. Und man sagt ja oft, dass die rechte Hemisphäre für Kreativität zuständig ist und für assoziatives Denken. Und das hat natürlich eine super schöne Theorie gemacht, auch für magisches Denken, weil die rechte Hemisphäre eben assoziativer ist und dass man eben Erlebnisse, die zeitlich oder räumlich nah aufeinander auftreten, man damit eben auch irgendwie logisch in Zusammenhang bringt. Das beste Beispiel ist, ich denke an eine Freundin und die Freundin ruft an. Da denke ich, boah, jetzt echt, das habe ich gerade an die Freundin gedacht und jetzt ruft sie mich an. Das kann doch kein Zufall sein. Oder ich drücke einen Lichtschalter und draußen fällt was runter vom Regal im anderen Zimmer, dass man dann in den Lichtschalter und das Runterfallen eben auch miteinander in Verbindung bringt, als ob das was miteinander kausal, also Ursache, Wirkung zusammen was zu tun hätte.
Ja, also wenn ich heute Morgen geduscht habe und die Sonne geht auf, dann ist die Sonne aufgegangen, weil ich geduscht habe. Das ist jetzt natürlich ein sehr plattes Beispiel dafür, aber viele Sachen sind so über viele Sachen, da vermuten Menschen diese Dinge einfach, weil etwas danach passiert ist. Also sie verwechseln Korrelation mit Kausalität.
Genau, genau. Da werde ich auch übrigens heute drüber reden, das Problem. Aber das Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben, trifft nicht, wenn ich Sie korrigieren darf, nicht unbedingt so zu, weil Sie jetzt ein Beispiel benutzt haben, das sehr jeden Tag vorkommt. Also irgendwie, es wird hell, entweder mit Wolken oder ohne, die Sonne kommt irgendwo, irgendwann.
Klar, ich habe jetzt ein absurdes Beispiel genommen, wo jeder erkennt, dass das Unsinn ist, aber weil man es jeden Tag erlebt. Aber wenn ich Kopfschmerzen habe und ich nehme meinen Globuli gegen die Kopfschmerzen und die Kopfschmerzen sind eine halbe Stunde später weg, dann hat die Homöopathie, das Globuli, meine Kopfschmerzen zum Verschwinden gebracht. Genau. Das gleiche gilt übrigens, selbst wenn ich eine Aspirin genommen hätte. Ja. Ich kann aus der Aspirin auch nicht sagen, dass die meine Kopfschmerzen in dem Einzelfall beseitigt hat. Das geht nicht.
Nee, das ist das Erleben über mehrere Male und natürlich dann auch die Suggestion, dass ein Placebo-Effekt eben wirkt, weil man weiß, wie es ist, wenn man kein Kopfweh hat. Ein Placebo kann nur wirken, wenn man weiß, wie der Endzustand aussehen soll. Also ich kann mir nicht irgendwie wünschen zu wissen, wie es ist, gehörlos zu sein, weil ich persönlich nicht gehörlos bin. Also ist eigentlich unmöglich für mich, sowas zu erleben. Oder auch, ich hatte es lang diskutiert mit Leuten zu Meditation. Wenn ich keine Meditation übe, kann ich nicht wissen, wie es ist, im meditativen Zustand zu sein. Und damit auch, wenn man weiß, dass Meditation oder Entspannungsübungen gerade bei Stressphänomene wirklich gut sind, man kann den Leuten nicht suggerieren, ohne dass sie sich trainieren, diese Fähigkeit sich aneignen. Und darum ist es wirklich sehr interessant, auch mit Biofeedback zum Beispiel, dass es da nicht so einfach ist wie mit dem Placebo-Effekt, in Anführungszeichen, weil die Leute nicht wissen, wie der Endzustand aussehen soll. Und wenn jemand jetzt die ganze Zeit Kopfweh hat, wird auch da das Placebo mit dem Kopfwehmittel auch nicht funktionieren, weil jemand nicht weiß, wie es ist, keinen Kopfweh zu haben.
Ja, vielleicht sollten wir mal ein paar Beispiele nennen für paranormale, also für Glaubensinhalte, die paranormalen Charakter, oder ich nenne es gerne, dass Menschen seltsame Dinge glauben, also die außerhalb der Norm sind, oder weil es hat jeder irgendeinen Nachbarn oder einen Bekannten oder einen Freund, der irgendwas für wahr hält, was man selber jetzt seltsam findet, dass der das für wahr hält. Die alten Beispiele sind ja Geister, Gespenster, Dämonen, Engel, Gott oder das Loch Ness-Monster oder solche Sachen. Ich meine, davon wird es wahrscheinlich eher weniger geben. Moderner sind Verschwörungstheorien, die jetzt nicht direkt unbedingt paranormal sein müssen. Aber es gibt ja auch da seltsame Bereiche. Ich weiß nicht, haben Sie noch Beispiele, was Ihnen begegnet im privaten oder im professionellen Umfeld?
Also eine Umfrage in Deutschland, also habe ich auch nochmal nachgeschaut, weil oft sieht man Umfragen von Staaten oder so. Und in Deutschland hat es auch noch nicht so lange her eine Umfrage gegeben. Und also 71% der Deutschen von der Umfrage geben auch an, außergewöhnliche Erlebnisse erfahren zu haben. Und die häufigsten sind Déjà-vu. Also ich komme in eine Situation rein und ich habe das Gefühl, wow, das kommt mir so bekannt vor. Ich habe das schon mal erlebt. Und damit wird natürlich die Vorstellung, dass man wiedergeboren wurde, dass man schon mal im anderen Leben gelebt hat, natürlich damit verstärkt. Telepathie, Gedanken übertragen, nach wie vor super häufig.
Astrologie
natürlich, gängig. Und auch Vorhersehbarkeiten mit Träumen, das ist nach wie vor sehr, sehr häufig. Und Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das sind die Verschwörungstheorien. Und das ist für uns, die sich für magisches Denken und Paranormales interessiert haben, in letzter Zeit wirklich super gewesen, weil natürlich sich für magisches Denken und Paranormales zu interessieren, ist immer so ein bisschen ein Randgebiet. Auch in der Forschung ist nicht so einfach, Geld dafür zu bekommen. Die Leute interessieren sich brennend dafür. Also ob man jetzt dran glaubt oder nicht dran glaubt. Die Leute, es gibt wenig Leute, die keine Meinung dazu haben. Und drum ist interessant, jetzt mit den Verschwörungstheorien, eben diese letzten Jahre war das plötzlich, wie kann man die Leute anders informieren? Wie kann man sie kritischer stimulieren? Wie kann man in der Schule schon damit vorgehen? Aber ich diskutiere gerade mit jemand, der eine Doktorarbeit jetzt in dem Bereich anfangen möchte, genau zu dem Thema, wie kann man paranormalen Glauben von Verschwörungstheorien auseinanderhalten? Weil im Prinzip im Paranormalen, wenn man sieht, die Leute, da ist oft eher eine positive Haltung. Man freut sich, dass es solche Phänomene gibt. Man ist froh, dass nicht alles sich nur über Wissenschaft erklären lässt. Also es hat so eine zusätzliche Schicht, die auch farbenfroh ist und die positiv ist. Und das ist ja auch irgendwie das, was verstärkt, auch wie die Leute dann miteinander kommunizieren. So. Und in Verschwörungstheorien, da ist meistens sind die super bedrohlich. Die sind negativ. Man hat immer das Gefühl, da ist irgendjemand hinten dran, der die Fäden spinnt. Und was wir auch beobachten, ist, dass die Leute Misstrauen haben den offiziellen Organen gegenüber, also Regierung und sonstigen anderen.
Kennzeichnet ja oft genau. Verschwörungstheorien, genau. Viele davon zumindest.
Da ist oft viel Angst da. Und ehrlich gesagt, jetzt ich arbeite so viele Jahre und rede auch mit Leuten. Ich selber glaube nicht an paranormale Phänomene, null. Aber ich fand es immer sehr interessant als Psychologin, die sich für Unterschiede zwischen Menschen interessiert, also mit wirklich mit total offenen Herzen auch und Geist, wo ich gesagt habe, wow, warum könnt ihr sowas glauben und ich kann sowas nicht glauben? Warum ist das so?
Da würde ich gerne einhaken. Also ich würde jetzt gerne die zwei Sachen diskutieren. Was ist der Grund oder was sind die Gründe dafür, dass Menschen an paranormale Sachen glauben oder an Verschwörungstheorien oder an seltsame Hypothesen. Also was sind da die Gründe? Und dann würde ich gerne über mögliche Lösungsansätze, wie man das vielleicht besser machen kann, darüber dann reden. Also was ich von den Büchern, die ich gelesen habe, die zwei gängigsten Erklärungen oder zwei der wichtigen sind, dass wir Pattern-Seeking-Animals sind, also wir suchen Muster und Zusammenhänge. Mhm. Ja. Also ich nehme ein Globuli und meine Kopfschmerzen gehen danach weg. Der Zusammenhang ist ganz klar. Also erstmal für jemanden, der sich jetzt nicht damit auskennt, wie man wissenschaftlich ergründet, ob eine Hypothese wahr ist. Und das Zweite ist, dass wir Agent-Detectors sind. Also wir erkennen in bestimmten Ereignissen vermuten wir oder erkennen einen Willen, einen Agenten dahinter. Das sind zweigängige Sachen. Würden Sie dem zustimmen oder sind die eher veraltet, diese Ansichten?
Nee, die sind nicht veraltet. Sie sind nur nicht ausreichend.
Nicht spezifisch genug.
Ja, also ich denke, Menschen, wir sind so unterschiedlich, wir haben so unterschiedliche Hintergründe, Lebensgeschichten. Wir wissen auch, dass in bestimmten Stresssituationen jetzt, ich bin hundertprozentig sicher, dass irgendjemand momentan auch magisches Denken und Religion in der Ukraine und in Russland sich anschaut und auch in Nachbarländern, weil in so Zeiten von Unsicherheit hat man ein starkes Kontrollbedürfnis und man hat keine Kontrolle, weil man einfach nicht weiß, was morgen passiert. Und in dem Moment werden die Leute oft gläubiger, ob das jetzt Gott ist oder andere Kontrollmechanismen, wo man das Gefühl hat, man kann darauf einwirken. Und,
Darf ich da kurz einhaken? Ist es dann so, dass die Wahrscheinlichkeit in reichen, gebildeten Gesellschaften, wo die Menschen tendenziell weniger Angst haben als jetzt in afrikanischen Staaten, sage ich mal so überspitzt, dass das sinkt, die Wahrscheinlichkeit, dass man das messen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, abergläubisch zu sein, nenne ich es jetzt einfach mal, in reichen Gesellschaften, die nicht um ihr Essen kämpfen müssen, die keine solchen existenziellen Probleme zumindest haben, das sinkt.
Ja.
Die Gläubigkeit, die Abergläubigkeit.
Die Kirchen, also sagen wir, wenn man jetzt mal Glauben weiternimmt als paranormal, sondern auch also Glaube an Gott mit einbezieht, die verschiedenen monotheistische oder auch die anderen Religionen, die Kirchen wissen es ja, wir lesen es ja auch hier genug, die Mitglieder gehen runter.
Aber das trifft auch auf Paranormales, auf Esoterik, auf New Age zu, auf Verschwörungstheorien vielleicht nicht, aber bei Religionen weiß ich es, dass die Gläubigkeit steigt, je ärmer die Gesellschaft ist oder je schlechter gebildet, ob das jetzt Armut oder ist es, glaube ich, mehr Armut als Bildung, aber es mögen beide Effekte sein. Aber das trifft auch auf Esoterik, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass in Europa, weil man keine anderen Probleme mehr hat, dass die Esoterik und New Age halt mehr kommt. Also die Leute wechseln teilweise von Religionen zu Yoga, aber Yoga nicht in dem sportlichen Sinne Yoga, sondern Yoga in dem spirituellen Sinne, in dem New Age esoterischen Sinne.
Ich habe jetzt keine Statistiken, aber generell bin ich sicher, dass die Statistiken, wenn ich sie jetzt rausziehen würde, genau in die Richtung zeigen, weil wir haben natürlich viel Zeit, uns mit unserem Wohlbefinden zu befassen und ob jetzt die Nahrung genau die richtige ist, ob die Sitzhaltung bei der Arbeit genau die richtige ist. Ich denke, Leute, die diese Möglichkeiten, den Luxus nicht haben, die haben einfach andere Schwierigkeiten. Ich kann da kurz auch eine kleine Anekdote mit einbauen. Gerne. Wo es darum ging, dass über Bekanntschaften in Simbabwe die Frage war, einen Hühnerstall aufzubauen und die Frage war, wie man es finanzieren kann und mehrere Leute haben ein bisschen Geld dafür gegeben und ich kam aus Zimbabwe zurück und dann habe ich das Leuten erzählt und die denken, ja, aber werden die Tiere denn auch artgerecht gehalten? Und es waren die ersten Fragen, die gestellt wurden und ich kam gerade zurück nach einer Zeit dort unten und also ich habe nur gesagt, ey, die haben echt andere Probleme, als sich jetzt über Artenschutz und die artgerechte Haltung irgendwie stundenlang den Kopf zu zerbrechen. Also die haben wirklich andere Probleme. Und es war für mich sehr, sehr einschlägig. Also ich habe selber gemerkt, wie ich in eine andere Perspektive mich reinversetzen konnte, weil ich das so direkt miterleben konnte.
Ja. Ich habe viele Hunde und bin Hundeliebhaber. die werden in Ländern, wo es Menschen schon schlecht geht, und da brauchen sie jetzt gar nicht nach Afrika gehen, sondern da reicht Rumänien. Reicht Rumänien als Land, da werden die schon schlechter behandelt. Logisch, die Menschen haben andere Probleme, als nicht nur Hunde artgerecht zu halten, sondern sich gut um die zu kümmern. Das ist völlig klar, das ist nachvollziehbar. Das würden wir genauso machen.
Bitte? Es ist ein Wachhund. Also man braucht dann die Hunde auch als Wachhund. Ja. Also die haben eine klare Funktion, sind nicht unbedingt der beste Freund.
Also gut, dann sind das Ursachen, Armut, Bildung aber liegt es dann in uns als Mensch begründet? Also ist es dieses wirklich linke, rechte Gehirnhälfte, Intuition und rationales Denken, diese Gegenüberstellung, dass wir unseren Emotionen und unserer Intuition folgen lieber, weil es einfacher ist, als nachzudenken. Und man hat auch natürlich nicht immer die Zeit, um nachzudenken. Es kostet Ressourcen und Mühe. Glauben wir deswegen leichtfertig irgendwelche Dinge?
Also nur mal zurück zu auch Bildung und Armut und so. Ich denke wirklich teilweise, es ist auch die Fähigkeit, Alternativerklärungen wie Sie sagen, auch kann ich es mir leisten, jetzt irgendwie einen halben Tag drüber nachzudenken oder nicht. Oder ich gehöre zu einer Gruppe, alle machen das, man macht es gemeinsam als Gesellschaft. Also ich denke, das spielt eine Rolle. Und wenn man aber aufs Individuum schaut, wo alles auch wieder ein bisschen zusammenkommt, wir haben das Thema Persönlichkeit noch nicht angesprochen. Die Reichhaltigkeit von unserer Gesellschaft wäre weniger bunt, wenn manche Persönlichkeitszüge, also im total gesunden Bereich, nicht auch bestimmte Denkmuster mit sich hätten. Wir finden spirituelles, paranormales Denken häufiger, zum Beispiel auch bei künstlerisch tätigen Leuten.
Kreativität.
Ja, genau. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass all das, was zusammenkommt, also als Persönlichkeitsstruktur, als Kreativität, als assoziatives Denken, wenn man sagen würde, ja, das ist super, wenn alle rational denken und das alles wirklich von A bis Z kritisch beleuchten und dann plötzlich hätte man dann solche irrationale Glaubensinhalte, wie wir das wahrnehmen, nicht mehr, wäre das wirklich ein Vorteil für die Welt, weil es wird was rausschneiden aus der Vielfältigkeit.
Ich weiß, was Sie meinen, aber da tue ich mich schwer. Also das wäre eine Diskussion für sich selber wahrscheinlich, nicht sicher bin, wenn wir immer unsere Intuition, oder nicht immer, aber wenn wir so, wie wir jetzt vorgehen, mit unseren Gefühlen umgehen und unserer Intuition, wenn man unwahre Dinge für wahr hält, resultiert Schaden daraus, immer. Nicht nur potenziell, sondern es ist nur die Frage, wie schlimm der Schaden ist. Also wenn jemand glaubt, er ist Superman und kann vom Hochhaus springen, oder jemand glaubt, es gibt keine Bäume, er steht mitten im Wald, schließt die Augen und fängt an loszurennen. Und er stellt sich ganz fest in seinem Kopf vor, es gibt keine Bäume. Und er glaubt fest daran, dass es keine Bäume gibt. Und er rennt los, die Realität wird ihn treffen. Hart. Und das ist bei allen Glauben, man kann immer natürlich was konstruieren, ein Szenario, dass man dem entgehen kann, aber in der Realität sieht es so aus, wenn ich unwahre Dinge glaube und für wahr halte, dann werde ich mich und oder andere schädigen. Und das ist, ich verstehe ihren
Ansatz. Vor allen Dingen, wenn es in die Gruppe dann reinkommt. Also für mich ist das Thema Gruppe ein ganz anderes Thema eigentlich, wenn man über Gefahr oder Nicht-Gefahr, weil nochmal,
da aber wir leben nicht auf einer einsamen Insel. Genau. Wenn jeder Mensch, wenn wir alle auf einsamen Inseln leben würden, dann kann jeder glauben, was er will. Das hätte ich überhaupt kein Problem mit. Aber wir alle müssen die Erde hier mit 8 anderen Milliarden Menschen teilen und deswegen
und das Thema ist, seit wir stärker vernetzt sind die Konsequenzen, weil es ist ein Thema, man hat das Individuum und das Individuum an sich alleine mit egal welchem Glauben das ist, ob das absolute Überzeugung ist, dass es Geister gibt oder keine Geister gibt. Verstehe ich genau, was Sie meinen. Das Individuum ist nicht das Thema. Das ist, wenn sich die Leute dann gruppieren. Und das sieht man in politischen Gruppierungen, das sieht man in Glaubensgruppierungen.
In der Medizin.
Und es hat im Menschen das schon immer gegeben. Wenn ich dann manchmal, ich höre gerne Opa gelegentlich, und dann sind es oft Themen, die aufgegriffen wurden, wo ganz klare Charakteren Schlimmes tun, Gutes tun. Und ich denke, boah, ich bin hier in der Stereotypie vom Menschen drin. Und die hat es schon immer gegeben. Medea bringt ihre eigenen Kinder um ihren Partner zu schädigen. Also der Mensch geht so weit als Einzelner, aber da hat es nicht eine ganze Gesellschaft beeinflusst. Aber wenn man in den letzten Jahren schaut, über die ganzen sozialen Medien, wie schnell man sich in seiner kleinen Realität aufhalten kann und nur die Sachen anhört, die eigene Meinung bestätigen, dann sind wir im sozialen Phänomen. Dann sind wir weggegangen vom Glauben von dem Einzelnen, sondern in dem, inwiefern eine Gruppe sich herausnimmt, andere Gruppen zu dominieren und je nachdem, wie natürlich ein politisches System das mit unterstützt. Also ich sehe, ich springe eher, wenn wir denn vom Thema Gruppe reden, als von dem einzelnen Glaube an sich.
Ja. Einzeln, wegen mir kann jeder glauben, was er will, also völlig egal ob religiös, esoterisch oder rational oder was auch immer. Das Problem ist, wir leben ja in Gesellschaften, wir leben in Ländern, wir leben auf der Welt und wir beeinflussen uns nicht nur, sondern das ist das Problem. Also ich sehe halt den Schaden, der potenziell und tatsächlich entsteht, wenn jemand Dinge für wahr hält, die höchstwahrscheinlich nicht wahr sind.
Und das Problem ist, Unwahrheit muss man oft nur 2-3 Mal wiederholen und es wird wahr. Und das Problem ist, dass einmal diese Erklärungsmechanismen akzeptiert sind, die mit neuen Inhalten zu ersetzen. Und das ist ein Riesenproblem, das man heutzutage hat. Und die Forschung zu sagen, wie kann ich jetzt dieses rigide Denken eigentlich wieder öffnen für neuen
Glaubensinhalte. Doxastisch offen zu sein.
Das ist das Schwierige.
Da gibt es doch Studien, da hat man Menschen, die eine Meinung hatten, also die zum Beispiel, wenn es jetzt um Gun Control, also Waffenbesitz in den USA, ob man das erlauben sollte oder nicht geht, da gibt es ja ganz klare Konfrontstellung zwischen den zwei Leuten oder Gruppen, die das wollen oder nicht wollen. Und wenn man dann abgefragt hat in einem Test, ob sie dafür oder dagegen sind, dann hat man ihnen einen Text vorgelegt, den sie sich durchlesen konnten, wo ihre Argumente, also ihre Meinung bestätigt und auch nicht bestätigt wurde. Es waren beide Typen von Argumenten in dem gleichen Text drin. Und danach hat man sie wieder gefragt, ob der Text sie in ihrer Meinung bestätigt hat oder nicht. Und er hat sie bestätigt. Also die Waffengegner, die haben aus dem Text herausgelesen, dass es gut ist, Waffen zu verbieten. Confirmation Bias, ne? Ja, der Bestätigungsfehler, genau. Der ganz schrecklich ist und der dafür sorgt, Backfire-Effekt eventuell, wenn man versucht, jemanden anderen seine Meinung zu ändern. Ich weiß nicht, ob der so gut wissenschaftlich bestätigt ist, der Backfire-Effekt, da gibt es verschiedene Studien, aber es ist zumindest interessant mal. Also das ist ein schwieriges Thema. Also wie rede ich mit jemandem, wo ich stark vermute, dass der abgedriftet ist?
Und auch, wie kann ich das Interesse wecken für eben neuen Wissensinhalt? Und ich glaube, das ist die Herausforderung jetzt für die nächste Zeit.
Offenheit im Menschen zu generieren? Oder was meinen Sie?
Neugierde also, und Offenheit? Also es gibt so ein paar Leute, die sich ganz arg jetzt für dieses Disinformation, also Missinformation, Falschinformation interessiert hat. Und wir sehen in unserer Forschung auch, die ich heute vorstelle, dass es meistens nicht reicht zu sagen, es stimmt nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man eine Alternativerklärung anbietet. Und das ist natürlich anstrengend, weil man sagt ja schon mal, das ist nicht wahr. Und dann stößt man beim anderen auf Widerstand. Und dann muss man schauen, wie kann ich jetzt die Alternativinformation vermitteln, dass sie tatsächlich das vorher etablierte Wissen ersetzen kann. Und das haben wir gesehen jetzt in Staaten mit Trump, der kam mit allem, hat jeden Scheiß gesagt, 2-3 Mal wiederholt und dann wurde es ein Fact. Und dann kommen die anderen hinterher und versuchen dann mit Fact-Checking die ganze Zeit irgendwie das wieder zu reparieren. Aber ein paar Mal wiederholt ist das schon irgendwie in den Köpfen drin. Und das ist das riese Problem. Und das macht fast, als ob man immer Wettlauf wäre, wo die Frage ist, wer sagt zuallererst paar Mal hintereinander was? Und das ist ja im Prinzip Propaganda. Aber und das ist nichts Neues. Das haben wir gesehen in all den Kriegen.
Ist es nicht schlimm, dass wir Menschen so einfach gestrickt sind? Also ist es nicht schlimm? Also ich weiß halt, also wenn Sie es so sagen.
Also mich deprimiert sehr oft. Also mich deprimiert sehr oft, wenn ich es lese. Und ich verfolge eigentlich, also weil ich deutsch bin, also süddeutsch, wie man wahrscheinlich hört, aber nicht bayerisch, sondern badisch. Und habe dann in der Schweiz gelebt, in der Deutschschweiz, in der Französischschweiz, in England, war in Kanada und jetzt wieder zurück. Und lese die Nachrichten in den verschiedenen Sprachen auch, weil man einfach einen Bezug hat zu den Regionen. Und dann folgt man die Politik und dann hat man das Gefühl, es wiederholt sich so. Und dann geht man ein bisschen in Geschichte rein. Und dann andererseits denke ich, wenn man nicht versucht, Alternativerklärungen anzubieten, dann geht nichts. Aber ich habe neulich gesehen, es war auch ein ganz arg interessanter Artikel, nämlich ging es um Climate Change, also Erderwärmungsthematiker und was man tun sollte oder wie man es tun sollte. Und es war einfach auch so, dass rauskam, dass die Leute gesagt haben, sag mir nicht, was ich tun soll. Und es ist menschlich. Man will selber rausfinden, was man machen will. Also ich glaube, dass man immer wieder die Alternativinformation anbieten muss und positiv anbieten muss, weil wenn man mit noch mehr Horrorszenarien kommt und es die Nachrichten aktuell, das ist ja sowas von frustrieren und die Leute
waren's
sagen,
ja schon immer wahrscheinlich die Nachrichten,
ja,
die waren schon immer
negativ. Ja, aber natürlich überall her, ne? Und jetzt Covid und dann war man irgendwie, hat sich so ein bisschen isoliert gefühlt und alles, also ich glaube, die Frage ist, wie kann man die Sachen so formulieren, dass sie positiv genug sind, dass es zu einer Öffnung der Herzen führen kann.
Ja, wir leben zumindest im Westen, in den entwickelten Ländern, nenne ich es jetzt einfach mal, in liberalen, individualistischen Gesellschaften. Und da kann man niemanden vorschreiben. Also natürlich in gewissen Grenzen, es gibt überall Gesetze und Regelungen, das ist klar, aber was jemand zu glauben hat, ich meine, wir wollen ja nicht in George Orwell 1984 leben, ne? Also was jemand doppelt denkt und was jemand zu glauben hat, das ist ja nicht unser Ziel. Also das heißt, wir haben keine Alternative, als in die Kommunikation zu gehen.
Aber wir können schnell wechseln und das ist auch eine Gefahr.
Was meinen Sie mit schnell wechseln?
Wenn uns irgendwas passiert in der Gruppe, passt uns nicht, dann gehen wir halt zu den Nächsten, weil du findest natürlich super schnell eine andere Gruppe, die irgendwie das wiederholt, was man selber irgendwie auch denkt. Und wenn Sie von individualistischen, kollektivistischen Gesellschaften reden, die kollektivistische ist man eigentlich eingeschränkter, weil man die Gruppe Zusammenhörigkeit determiniert ja viel, viel stärker, was das Einzelne machen kann.
Nee, ich meine jetzt schon, dass wir in individualistischen Gesellschaften leben, also nicht in kollektivistischen. Ja. Natürlich ist jeder mal Mitglied irgendeiner Gruppe oder wie auch immer, aber Ja, was ist die Lösung? Also ich meine, wir sind uns grob einig, dass es schon wichtig ist, trotzdem zu schauen, dass Menschen nicht zu viel Unsinn glauben, ganz grob gesagt. Oder ist uns das egal?
Nee,
dass Menschen zu viel Unsinn glauben? Oder ist uns das nicht egal, weil Demokratie, weil die müssen ja wählen und haben einen Effekt dann auf uns? Oder also ist es uns egal oder ist es uns nicht egal, was Menschen glauben?
Es ist uns nicht egal, und weil einfach auch, also ich denke, ich bin an der Uni, meine Aufgabe ist auf der einen Seite Forschung, aber auf der anderen Seite natürlich auch Lehre. Und ich sehe das, wenn ich manchmal Studenten verfolge, relativ früh bis später oder an mich selber denke, natürlich die Fähigkeit, kritisch zu denken, verändert sich stark. Und auch wenn man Kinder sieht, wie sie sich entwickeln, je nachdem, was sie denn machen, das, für mich ist immer die Frage, ist man der gleiche irgendwie 10, 20 Jahre später? Und ich glaube es irgendwie nicht, weil das, die Denkart verändert sich, man argumentiert anders. Also ich nehme das auch immer wieder in Kauf, dass ich zu Hause, ich komme aus dem katholischen Hintergrund, dass ich, ist so ein bisschen ein Tabuthema manchmal auch, und aber ich erinnere mich an Diskussionen, die ich auch mit den Eltern geführt habe und vor allen Dingen auch mit meiner Mama, die leider jetzt verstorben ist, aber die sehr, sehr, sehr gläubig war, und es war dann echt immer ein Thema, wie kann ich ihr jetzt signalisieren, dass ich sie nicht in Frage stellen will und ihre Werte, weil die Werte von der Religion an sich sind ja auch nicht überhaupt nicht schlecht. Null. Ich meine, in jedem.
Es kommt darauf an, welche.
Ja, und
welche.
Es ist, aber ich muss kurz dazu sagen, ich finde es, wenn man manchmal auch Anthropologen oder Soziologen hört, man hat Rechtsbücher und da stehen drin der Paragraph und das Gesetz, aber wer überprüft es? Und Gott hat die super Aufgabe, dass er präsent ist und sieht, was du machst, wenn die anderen nicht da sind. Und es sind so ein bisschen auch...
ist der beste Babysitter.
Ist der beste Babysitter, genau. Also, und von dem her, manche Dinge haben sich entwickelt, weil es eine gewisse Funktionalität hat in dem. Und wir wissen, Kinder denken, dass die Sonne sich bewegt und ihnen folgt und ihnen zuschaut. Also wir haben Tendenz, Sachen eine Seele zu geben, als Kind schon. Und auch wenn wir nachher lernen, rational zu denken, dann ist das nicht weg. Wir wissen es. Die Menschen haben Aberglauben, sie versuchen, ihr Schicksal zu beeinflussen und so weiter. Also nochmal die Frage, soll man was machen? Natürlich, Alternativinformationen anbieten. Und das ist ja auch das, was ihr macht.
Das Credo, genau, was die GWUP macht oder was fast, also sehr viele zumindest, die in der Wissenschaft in irgendeiner Form verbunden sind, machen, ist das Mantra, dass die Intelligenz, also wie man geboren ist, das können wir jetzt noch nicht ändern, also weil wir noch nicht gentechnisch in den Menschen direkt eingreifen zumindest, was in 50 oder in 100 Jahren vielleicht möglich sein mag, aber das ist eine andere Diskussion. Ja. Aber wir können Bildung verbessern. Und kritisches Denken fördern, wissenschaftliches Denken fördern und hoffen. Und ich glaube, Untersuchungen zeigen trotzdem, dass man hoffnungsfroh sein kann. Nicht jede Art von Bildung ermöglicht, die Menschen kritisch zu denken, weil es kommt darauf an, was man genau unter Bildung versteht. Wenn Bildung ist, die 30 Flüsse in Deutschland auswendig zu lernen und die einzeichnen zu können, das würde ich nicht als Bildung bezeichnen.
Ja.
Auswendig gelerntes Wissen, man muss wissen, wie man denkt, nicht was man zu denken hat. Ne? Das ist, Oder wie man es nutzt, aber ja, also kritisches Denken ist da letztendlich die Sache, und ich finde die Bildung in Deutschland bei weitem nicht gut. Deutschland ist ein reiches, industrialisiertes Land, hochentwickelt im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber ich finde die Bildung in Deutschland katastrophal. Also ich meine, klar mag die in einem afrikanischen Staat, wo 50% Analphabetismus ist die dann natürlich schlechter, aber das heißt nicht, dass unsere gut ist. Ne?
Da kenne ich mich jetzt nicht aus, da bin ich zu lange aus Deutschland weg.
Ich nehme ganz Europa mit rein, und meinetwegen sogar die Schweiz, die nicht zu Europa gehört. Aber ich meine, dass die Bildung überall, völlig egal, in welches Land sie gehen, selbst wenn sie die Länder, die in den Bildungsrankings gut abschneiden, wie Finnland oder die anderen skandinavischen Länder nehmen, die ist auch nicht gut genug, die Bildung, weil es wird den Menschen nicht Medienkompetenz fehlt, es wird nicht gelernt, wie man vernünftig recherchiert, wie man Behauptungen überprüft, wie man kritisch rational denkt.
Das werde ich mal jetzt mitverfolgen. Wir haben ganz viele Nachkommen in der Familie. Wir sind eine riesige Familie. Ich werde sie mal alle wie die Orgel pfeifen. Irgendwie mal. Also was ich sagen muss, ist tatsächlich kritisches Denken, logisches Denken. Also was ja oft auch in der Philosophie gelehrt wird als Grundvoraussetzung.
Fehlt gerade ab der 5. Klasse spätestens in die Grundschule schon meinetwegen. Ich gebe
einen Kurs zu dem und ich muss mich echt reinbeißen, dass ich so die ganze Logik dahinter begriffen habe, weil tatsächlich auch ich das Gefühl hatte, mir fehlt es als natürliche Art und Weise, über Fragen nachzudenken. Und ich glaube zum Beispiel im Jurastudium oder bei Juristen ist das stark ausgeprägt, weil es geht nicht nur zu schauen, wie kann man es erklären, sondern auch, oder auch der Mediziner, der muss andere Erklärungen ausschließen, weil nur weil er denkt, es könnte die Krankheit sein, kann er nicht sofort losrennen und irgendwie entsprechend behandeln.
Ja. Aber Sie sehen jetzt auch keine noch bessere Lösung oder eine Alternative, außer die Bildung zu verbessern, dass wir als Menschen da als Menschheit Fortschritte machen.
Also ich glaube, wenn irgendjemand schon irgendwas gefunden hätte, das total Sinn macht, dann wären wir heute nicht in der Situation. Ich glaube, und wir wissen es ja auch, jede Generation möchte wieder neu das Rad erfinden. Oder also je älter man wird, desto mehr wird man ausgelacht von der Jüngeren, weil dieses Gefühl haben sie erleben gerade alles jetzt erste Mal. Und dann wird man älter und wird da auch immer geduldiger und toleranter, was das betrifft. Aber ich glaube jetzt noch, um das nochmal kurz, weil Sie es gefragt haben, wie ich das sehe. Ich sehe schon, ich würde mir wünschen, dass die Alternativinformationen teilweise auch ein bisschen leichter sind, ein bisschen freudiger sind, dass sie vielleicht eher auch einen Attraktionspunkt haben, nicht weil sie nochmal ein anderes Horrorszenario darbieten, sondern eben vielleicht auch mehr das Herz positiv berühren und nicht nur Angst und Horror und denk, oh nee, und schon wieder, und die Welt ist so schlimm und so weiter und so fort. Das finde ich relativ schwer.
Gut. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie hier waren. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Da haben wir noch viel zu reden.
Da haben wir noch viel zu reden, genau.
Vielen Dank.
Gerne.